Herzlich willkommen zu unserer Serie über die Geschichte der Reformation. Heute die Reformation in der Schweiz, Ulrich Zwingli. Es ist schon etwas Besonderes, dass die zwei großen Reformatoren des deutschsprachigen Bereichs, nämlich Martin Luther in Deutschland und Ulrich Zwingli in der deutschsprachigen Schweiz, fast ganz gleich alt sind. Nur wenige Wochen ist Zwingli jünger als Martin Luther. Er wurde hier geboren. Hier haben wir eine Karte aus der Schweiz, eine physische Karte. Mitten in diesen Alpen, hoch oben gelegen, Wildhaus. Und wie der Name schon sagt, wild schaut es da aus. Über 1000 Meter. Wenn man von diesem Wildhaus nach Süden blickt, und so war es, wenn man von diesem Geburtshaus Zwingli ins Freie trat. Dieses Haus steht heute noch. Ist ein Wunder. Das wollte man x-fach abreißen, weil es so im Wege steht und natürlich die Straße so eine Kurve machen muss. Und das wollte man begradigen, quer über das Grundstück. Aber es ist gelungen, dass das bis heute steht, glücklicherweise, ganz aus Holz gebaut, viele Kinder. Aber dieser Ulrich Zwingli, der ragte heraus unter seinen Geschwistern. Und das sah man schon am ersten Schultag. Denn, zur Überraschung der Eltern, als der Kleine nach Hause kommt, wird er von seinem Grundschullehrer begleitet. Und die Eltern wundern sich, warum der mit nach Hause kommt. Und dann kommt noch der Satz des Lehrers: Da habt ihr ihn wieder, den brauche ich nicht. Ja, warum das? Kann er sich nicht benehmen? Was ist los? Nein, nein, das ist nicht der Grund. Aber ich habe den Kleinen getestet. Alles, was ich hier an dieser Schule lehre, bis zu dieser vierten Schulstufe, das kann der schon. Der ist praktisch schon in der vierten Klasse und da vollendet. Was soll ich ihm hier noch beibringen? Das ist sinnlose Zeit. Das ist Vergeudung von Ressourcen, Zeitverschwendung. Der soll an eine andere Schule gehen, gleich an eine höhere. Hier kann er nichts mehr dazulernen. Da habt ihr ihn wieder. Eine große Verblüffung. Ich meine, welcher Elternteil hat sowas schon erlebt? Aber so war der kleine Zwingli. Ist also schon im Grundschulalter aufgefallen, der ist allen anderen weit, weit voraus. Höchst intelligent. Heute würde man also sagen, er zählt zu dem 1% der Hochbegabten. So wurde er weitergeschickt. Und zwar gibt es hier eine Überquerung für Fußgeher, Wanderer, aber nicht für Autofahrer, hinüber nach Wiesen. Die Autofahrer müssen einen großen Umweg machen, weil hier ein mächtiges Gebirge dazwischen liegt. Und hier dieser Onkel in Wiesen, da gibt es eine weiterführende Schule, Sekundarschule, da verbringt er die nächste Zeit. Auch dort sticht er bald heraus und dann kommt er in die großen Zentren. Er wird nach Bern geschickt, dann sogar nach Wien. Ja, wieso das? Ich meine, wo ist Wien zur damaligen Zeit? Was für eine Entfernung. Und das deswegen, weil Wien damals schon berühmt war für Musik, für musikalische Ausbildung. Und die Musikuniversität in Wien ist ja die größte Musikuniversität der Welt. Und das war damals schon eine berühmte Wirkungsstätte. Und weil Zwingli so musikalisch war, wurde er dort hingeschickt. Und dann geht es weiter nach Basel. Und er studiert dann dort Theologie, das wurde sein Hauptstudienort, Basel. Das sind die drei großen Städte der Schweiz, vier eigentlich, wenn man die französischsprachige dazu nimmt. Basel, Zürich, Bern im deutschen Bereich und Genf, französischsprachig. Und hier erfährt also Zwingli bei einem berühmten Lehrer eine sehr fundierte, grundlegende Ausbildung. Und kommt dann hier nach Clarus als Priester. Mitten im Gebirge, hochaufragende, steile Berge, so wie wir das von der Schweiz her kennen, ganz typisch. Während dieser Zeit, wo er hier Priester in Clarus ist, begleitet er ein Söldnerheer in die oberitalienische Tiefebene. Dieses Söldnerheer, und das war damals ganz typisch, besteht also aus Schweizer Bauern. Die waren sehr beliebt bei fremden Herrschern. Sie wurden angeworben für die Armee, weil das Burschen waren so von einer Urkraft, gewohnt hinauf, hinunter auf die Berge, Lasten zu schleppen. Die konnten in der Natur bestehen und die waren sehr begehrt als fremden Legionäre. Und in der Po-Ebene, südlich von Mailand, kommt es da zu einer Schlacht 1515 bei Marignano. Und Zwingli begleitet seine Schweizer Truppe als Art Militärpfarrer, als Seelsorger, um Sterbende hier entsprechend zu unterstützen mit Gebet. Und dann stellt Zwingli etwas fest. Und da reift in ihm eine Erkenntnis. Und das hatte enorme Auswirkungen für die ganze Schweiz. Als er nämlich zurückkehrt mit dieser Truppe oder mit dem Rest dieser Truppe, wo er dann feststellt, naja, dass wer da noch nach Hause geht, der hat schwere Verwundungen. Dem einen fehlt ein Arm, dem anderen ein Bein, der andere hat nur mehr ein Auge. Ich meine, was ist da geschehen? Da waren kräftige, junge, kerngesunde Leute und wer kommt da jetzt zurück? Ein Haufen Elend. Und vor allem, was Zwingli völlig durcheinander gebracht hat, bei dieser Schlacht zu Marignano stellt er fest, der französische König hat Schweizer Söldner angeworben, italienische Mächte, der Papst, Schweizer Söldner angeworben. Und jetzt kämpfen zwei Heere gegeneinander, aber hier sind Schweizer und hier sind Schweizer. Schweizer kämpfen gegeneinander für fremde Mächte, von denen sie bezahlt werden. Und von denen viele den Lohn, den Sold nie bekommen, weil sie auf dem Schlachtfeld sterben. Und Zwingli beginnt jetzt predigen. Solche Predigten, die alles durcheinander bringen, denn er sagt, wir können doch nicht Schweizer Blut gegeneinander vergießen. Wenn wir schon kämpfen, dann kämpfen wir für Christus, aber mit ganz anderen Waffen. Und seine Predigten haben etwas bewegt, was dann für Jahrhunderte die Schweizer Außenpolitik dirigiert hat, nämlich Zwinglis Einfluss in dieser Hinsicht hat dazu geführt, dass die Schweiz sich mehr und mehr nach außen hin zurückzog und eine strikte Neutralitätspolitik verfolgt hat. Und das hat entscheidend zum Wohlstand und wirtschaftlichen Aufschwung dieses Staates beigetragen. Es waren also diese Ereignisse, diese Schlacht von Marignano 1515, wodurch das die Folge war. Zwingli kommt dann weiter, wird weiter berufen nach Einsiedeln. Hier ist eine mächtige Klosteranlage. Also von Clarus nach Einsiedeln. Er wandert so systematisch von Ost nach West. In Wildhaus geboren, dann in Clarus seine erste Stelle, dann in Einsiedeln seine zweite als Priester. Man hat nämlich gemerkt, dieser Zwingli, wenn der predigt, der beeinflusst die Leute. Der hat eine Wirkung. Und bei diesem Kloster gab es eine Statue, da gab es einmal einen Brand und dann war die angekohlt, war schwarz geworden, eine Figur von Maria. Und das war jetzt seitdem die schwarze Madonna. Und die Leute kamen in Scharen zu dieser schwarzen Madonna, haben da angebetet und haben von dieser schwarzen Madonna Hilfe für ihre Nöte erwartet. Und die Leitung des Klosters dachte sich, Zwingli mit seinem Eifer zu predigen, ja, der wird die Besucherzahlen steigern und dann kommen noch mehr Spenden herein und dann werden wir immer reicher und reicher. Der ist richtig und darum holten sie ihn hin. So, und dann, wirklich, es kamen immer mehr Leute und die Leitung war begeistert. Ah, so viele Menschen, so viele waren noch nie da. Das war ein guter Griff, dass wir Zwingli hierher geholt haben. Tja, und die Buchhaltung rechnet am Ende des Jahres alles ab und dann ist es eigentlich unerklärlich. Wesentlich mehr Besucher und wesentlich weniger Spenden. Ja, das passt irgendwie nicht zusammen. Und jetzt sitzen die da und sagen, aber das hätte doch den Umsatz steigern müssen. Wenn jetzt viel mehr Leute sind, dann müsste doch mehr da sein. Und dann sagt einer in diesem Kreis, hey, ich weiß schon warum. Ja, wie? Ja, habt ihr ihn einmal predigen gehört? Weil die leitenden Klosterbrüder, die haben sich ein schönes Leben gemacht. Die waren nicht in der Messe, die waren nicht dabei, die lassen den predigen. Sie sehen nur die Zahlen der Menschen, die Massen, die kommen und dann passt's. Und sie haben fröhlich dahin gelebt. Aber einer hat sich das angehört. Und der sagt, diese Zwingli, der sagt den Leuten, sie sollen sich direkt an den Höchsten wenden und nicht an die schwarze Madonna. Die ist ja schon halb verkohlt, aber auch wenn sie nicht verkohlt wäre, die ist ja tot, sie ist nur ein Stück Holz. Die kann euch nicht helfen. Es ist der lebendige Gott, an den wendet euch. Und darum gibt es weniger Spenden. Jetzt waren die entsetzt. Ihr Ziel war es ja, Zwingli herzuholen, damit das Einkommen steigt, nicht nur, dass mehr Leute kommen. So, jetzt versucht man ihn wieder loszuwerden. Inzwischen hat sich bis Zürich herumgesprochen. Zuerst war in Glarus, dann in Einsiedeln und die Züricher, die wichtigste Stadt der Schweiz zu dem Zeitpunkt, bis heute das Finanzzentrum, die holen sich diesen begabten jungen Mann. Und Zwingli beginnt am 1.1.1519 zu predigen mit einer Serie über das Matthäusevangelium. Und Vers für Vers predigt er sich durch dieses ganze Evangelium durch, um den Menschen Jesus vor Augen zu malen, den Christus. Und die Menschen beginnen zu begreifen, die Zuhörer, wow, was für ein Charakter, was für ein besonderes Element da durchkommt, was dieser Jesus für ein außergewöhnliches Wesen hat, was da sichtbar wird. Und sie beginnen, diese Liebe zu Jesus zu teilen. Und Zürich beginnt aufzublühen. Dieses Zürich, ja, das ist nicht mehr wiederzuerkennen. Es steigt die Moral, das Verhalten der Menschen wird anders. Sie beginnen mehr und mehr, sich Jesus als Vorbild zu nehmen. Die Beziehungen untereinander gestalten sich harmonischer. Zürich im Aufwind. Das Evangelium tut seine Wirkung. Nachdem jetzt Zwingli schon einige Jahre in diesem Zürich gepredigt hat, er war als Leutpriester, als Priester für die Leute, am Großmünster angestellt. Es kamen schon so viele Leute. Es musste der Gottesdienst, diese Messe, wiederholt werden, weil diese große Kirche die Menge nicht fasste. Und dann gingen die raus und dann kam der zweite Durchgang und es wurde wieder voll. Solche Menschenmassen wollten ihn hören. Man hat das Evangelium noch nie so gehört. Und dann kommt diese Geschichte, was wir auf diesem Gemälde hier sehen. Zwingli holt den Stadtrat zusammen. Also die politische Führungselite. Er sagt, so, ihr habt jetzt eine Weile das gehört, jetzt sind Jahre vergangen. Ihr habt vernommen, wer Jesus Christus ist, wer Gott ist. Und jetzt eine Frage an euch. Wem wollt ihr gehorchen? Gott oder Rom? Ist das eine Frage? Die sagen ja, Gott wollen wir gehorchen. Gut, sagt er, und dann liest er ihnen vor. Ein Gebot Gottes. Du sollst dir kein Bildnis machen, sollst dich davor nicht niederknien, sollst es nicht anbeten, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden ist. Bete es nicht an, diene ihm nicht, sondern wende dich an den lebendigen Gott. Ja, sagen die, das wollen wir so machen. Ja, aber überall, schaut euch um, es wimmelt von Statuen und die Menschen knien davor. In Einsiedeln war das schon so bei der schwarzen Madonna. In Massen kommen sie und erhoffen sich von einer Statue, von einer toten Statue, dass ihnen geholfen wird. Wodurch Gott sagt, wir sollen das nicht tun. Ja, was meinst du? Ja, was heißt das? Du sollst dir kein Bildnis machen. Du sollst dich davor nicht niederknien und nicht anbeten. Was heißt das? Ja, ja, was willst du damit sagen? Meinst du, wir sollen die Statuen rausreißen, entfernen? Ja, was heißt dieses Gebot? Ja, aber, ich meine, ja, wem wollt ihr jetzt gehorchen? Gott oder Rom? Ja, Gott. Ja, aber, ja dann? Ja, aber das ist ja Jahrhunderte gewachsen. Wir können doch nicht, ich meine, auf jedem Dorfplatz, in jeder Stadt, überall stehen diese Statuen. Wir können die doch nicht einfach niederreißen. Also ihr wollt Rom gehorchen. Und die winden sich. Ich sehe schon, ihr braucht Zeit. Geht nach Hause, beratet euch. Ich will nur eins wissen. Wem wollt ihr gehorchen? Nur das. Ich will nur eure Entscheidung hören. Und dann gehen wir danach vor. So, und dann kommen die wieder. Nach entsprechender Beratungszeit. Zwingli stellt wieder die Frage. Nun, was ist eure Entscheidung? Wem wollt ihr gehorchen? Gott oder Rom? Gott wollen wir gehorchen. Gut. Was wollt ihr dann umsetzen? Ja, also, wir möchten da ja nicht radikal sein und etwas durcheinander bringen. Also doch Rom im Vordergrund. Nein, nein, du hast uns missverstanden. Also was geschieht da? Und nach vielem hin und wieder, hin und her, können sie sich langsam, aber sicher daraufhin entscheiden, dass das geschieht, was auf diesem Gemälde dargestellt ist. Eine Kommission wird gebildet von starken Burschen, Zimmererleuten, von Priestern und dann wird eine offizielle Kommission gebildet im Auftrag des Stadtrates, die losmarschieren von Kirche zu Kirche und dann das Ganze entfernen. Aber nicht jetzt ein Volksaufstand, eine Rebellion, ein Bildersturz, wie es in anderen Gegenden radikal durchgezogen wurde, wo viel zerstört wurde. Hier wurde ganz offiziell im Auftrage der Stadtregierung, ohne hier von unten her alles durcheinander bringen zu wollen, sondern von oben her offiziell geleitet, wird eine Statue nach der anderen entfernt. Zürich wird praktisch von Statuen gesäubert, gereinigt. Und hier sehen wir so ein Ereignis. Und der freut sich. Und die Dinge waren gut verankert. Man hat seine Ochsen dafür gebraucht. Der Bauer hat seinen Beitrag geleistet. Und hier steht Zwingli. Betend. Ein Sieg für Gott. Rom, das damals um 300 herum seine Götterstatuen einfach in das Christentum hineingebracht hat, indem es nur Namen von diesen Statuen verändert hat. Aber die Statuen blieben. Darum haben wir ja so viele Heiligenfiguren in der römischen katholischen Kirche. Aber jetzt, totale Veränderung. Das hat was ausgelöst. Das Volk war erstaunt. Die Regierung, die Stadtregierung, der Stadtrat, der verfügt so etwas. Boah, auf einmal alles weg. Manche waren böse, aber wenn es die Regierung macht. Und so wurde Zürich frei von den Götzenbildern, was sie in Wirklichkeit sind. Daraufhin blühte Zürich noch mehr auf. Und das wurde bekannt in Basel und in Bern, die nächsten zwei großen Städte. Und die schicken ihre Vertreter, die kommen dahin, beschnuppern gewissermaßen Zürich. Was habt ihr gemacht, dass das alles so in die Höhe geht auf einmal bei euch? Evangelium gehört und dem Evangelium gehorsam gewesen. Zuerst Erkenntnis und dann Handeln nach dieser Erkenntnis. Und das ist das Geheimnis bis heute. Wer vertrauensvoll sich diesem Gott des Universums nähert, der uns geschaffen hat, wer das aufnimmt als eine Botschaft, als Segen für sich, für sein Leben. Und wenn das eine ganze Stadt macht und darauf vertraut, dass das wertvolle Tipps sind, ja dann, und danach handelt, umsetzt nach dem erkannten Dinge, ja dann geht's aufwärts. Und die Basler und die Berner sehen die Zürcher, sagen, das wollen wir auch. Ja, dann handelt danach, macht es so. Und wirklich, die Reformation setzt in Basel und Bern genauso ein wie in Zürich und diese drei großen deutschsprachigen Städte der Schweiz bewegen sich himmelwärts. Aber nicht in allen Gebieten war das so. Die Innerschweiz, da wo die hohen Berge sind, da blieb der römisch-katholische Einfluss erhalten. Was ging in Zürich inzwischen weiter? Nachdem die Sache mit den Statuen so vorhanden gegangen ist, wendet sich Zwingli wieder an den Stadtrat mit derselben Frage. Wollt ihr Gott gehorchen oder Rom? Die sind ganz erstaunt, sagen, hatten wir das Thema nicht schon mal? Ja, das ist die Überschrift. Ja, was ist jetzt? Liest er ihnen wieder was vor? Die Geschichte vom letzten Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern. Wie ihnen das darreicht, wie sie das Brot brechen und er ihnen dann den Kelch reicht und sagt, trinkt alle daraus. Das war die römisch-katholische Praxis. Trinkt nicht alle daraus, sondern nur die Priester. Darum gab es so viele Alkoholkranke unter den Priestern, Süchtige. Die mussten immer alles austrinken. Und das Volk bekam nichts. Und Zwingli sagt, was steht da? Trinkt alle daraus. Was heißt alle? Das ist das ganze Volk. Warum tun wir hier etwas gegen Christus? Er sagt, trinkst alle daraus, wir geben es ihnen nicht. Wir sollten dem Volk Brot und Wein darreichen. Aufgrund dessen beschließen die, gut, Brot und Wein. Und es gibt ab jetzt das Abendmahl in beiderlei Gestalt. Das war etwas. Schon 100 Jahre zuvor hatten die Hussiten das gefordert, weil Jan Hus das gepredigt hat und die Anhänger von Hus und der Kaiser und der Papst, die wollten das verhindern, gab es die Hussitenkriege. Nur wegen dieses einen Punktes, wo Jesus sagt, trinkt alle daraus, haben Armeen sich auf Böhmen gestürzt gegen die Hussiten, die auf ihrer Flagge den Kelch hatten, weil sie etwas taten, was Jesus ihnen empfohlen hat. ist der Papst und der Kaiser gemeinsam gegen sie vorgegangen. Blutigste Kriege, deswegen. Und so auch hier, weil es jetzt zu solch einer Reformation kommt, das ist Reformation, da werden Dinge sichtbar. Das ist nicht nur etwas, was sich in den Köpfen abspielt, das ist die Vorstufe. Aber die handeln dann nach dem, was sie erkannt haben. Reformation, Veränderung, hin zum Ursprung, zurück zum Ursprung, zurück zum Evangelium. Also was sich da abgespielt hat vor 500 Jahren. Und das von einer Regierung, die das offiziell verfügt, sensationell. Aber es gibt einen Gegenspieler. Wenn wir dieses Gemälde hier betrachten, der Apostel Johannes schildert in Offenbarung, Kapitel 12, was er sieht. Das sind hier die Augen vom Apostel Johannes. Hier sehen wir seine Nase. Was sieht er? Ein großer roter Drache mit 7 Köpfen. Und der will Unglück, Tod, Elend, Verderben, Chaos über diesen Planeten bringen. Dieser Drache. Ergebnis der Auswirkungen sehen wir im anderen Auge ein brennender Planet. Das ist der Plan Satans. Zerstörung, Vernichtung, Chaos. Er ist der Diabolos im Griechischen, der Durcheinanderbringer, der Verderber. Er ist der Vater der Lüge. Und im Gegensatz dazu, der Vater der Liebe. Das sind die zwei Gegensätze. Der Durcheinanderbringer, der Vater der Lüge und der wieder alles heilt. Wiederherstellt, der Vater der Liebe und dafür seinen Sohn geopfert hat. Und jetzt wird diese Auseinandersetzung zwischen diesen zwei Mächten in der Schweiz so richtig sichtbar. Denn die römisch-katholischen Priester, erzürnt darüber, was da in Zürich, Bern und Basel geschehen ist, und Zürich war diese erste Bastion Christi, die fangen an, sich in der Innerschweiz zu versammeln, und beginnen einen Marsch auf Zürich, ein gewaltiges Heer. Und dieses Heer ist von so einer großen Anzahl, das kann nicht verborgen bleiben, und dann meldet einer in Zürich, da kommt eine Riesenarmee auf uns zu. Man ist geschockt, darauf waren wir überhaupt nicht vorbereitet. Die Zürcher sind zwar viele, aber du musst sie einmal mobilisieren. Das heißt, die Mobilisierung einer Armee, die müssen ja ausgestattet werden mit Waffen, das muss geordnet sein. Wer ist die Nummer 1? Wem folgen die? Hier 50, da 50, dort 100 unter dem Kommando von diesem und jenem. Also das braucht Zeit. Und die kommen schon bedrohlich näher. Jetzt wird folgender Entschluss gefasst. Der harte Kern der Protestanten in Zürich, die sagen, wir machen uns auf den Weg, und versuchen, diese Riesenheeresmacht einmal aufzuhalten, damit die anderen nachkommen, dass wir Zeit gewinnen. Wir versuchen, wir wenige, die vielen, einmal zu stoppen oder zumindest ihren Lauf zu verlangsamen auf Zürich, dass es länger dauert, bis sie herkommen, dass wir sie vor Zürich aufhalten können. Und das war ein gewagtes Unternehmen, denn es kommen viele und wenige stellen sich dem Ganzen entgegen. Und die zwei Heere, das Mini-Heer der evangelischen und das Riesenheer der römisch-katholischen, treffen hier bei Kappel südlich, südwestlich von Zürich aufeinander. Und es ist so der harte Kern des Protestantismus in Zürich, die sich hier entgegenstemmen. Also die Elite. Und so gelingt es den wenigen, die vielen wirklich einzubremsen, dass die jetzt nicht mehr so vorankommen, weil sich die entgegenstemmen. Und es scheint der Plan aufzugehen. Aber nur zum Teil. Denn dann kommt noch eine Gruppe dazu von Angreifern auf Zürich. Und die kommen jetzt von der Flanke, von der Seite und gegen diese Übermacht haben die wenigen Zürcher nichts mehr entgegenzusetzen. Das war jetzt zu viel. Und es wird ein Blutbad unter ihnen angerichtet. Zwingli ist mit dabei als Militärseelsorger. Und das sehen wir hier auf dem nächsten Gemälde, was bei dieser Schlacht geschehen ist. Hier ist ein schwerverletzter, Sterbender. Und Zwingli betet gerade mit ihm. Und da nähert sich von hinten ein aufgehetzter Innerschweizer, also von römisch-katholischen Priestern gegen die evangelischen entsprechend angetrieben. Und der nimmt einen großen Stein und erschlägt Zwingli mit diesem Stein von hinten. Das war ein Schock für die Reformation. Geschehen am 10. Oktober 1531. Das führte dazu, ich möchte das anhand einer Zeichnung illustrieren, vorher war hier Zwingli, das war der große Star, an dem alle hingen und im Hintergrund eine Menge von anderen Gestalten. Und jetzt fällt diese Führungsperson auf, die ist plötzlich tot. Das war ein Schock. Das war so ein Schock. Die wussten momentan nicht, wie ihnen geschieht. Denn er war so einzigartig, so herausragend. Zwingli hatte ja zuvor auch noch vor seinem Tod die gesamte Bibel in die deutsche Sprache übersetzt, die dann als die Zürcher Bibel herauskam. Und er war dabei schneller, um Jahre schneller als Martin Luther mit seinen Getreuen. Das hat dann wieder die Reformation in Wittenberg beschleunigt, dass die sagen, oh, die Schweizer haben schon die Bibel rausgegeben, das müssen wir auch Tempo machen. Die Luther-Übersetzung war nicht so schnell da wie die Zürcher-Übersetzung. Die waren Jahre voraus. Also Zwingli hat gewissenhaft gearbeitet. Da heißt es immer, die Schweizer wären eher die Langsamen, die waren da die Schnelleren. Aber was sie machen, das hat Qualität. Das ist gediegen. Das ist gut aufgebaut, gut geplant, gut durchstrukturiert. Und glücklicherweise ist das noch vor seinem Tod geschehen, vor Zwinglis Tod, diese Übersetzung. Aber was jetzt? Die Folge war, dass diese Reformation in der Schweiz sich auf viel mehr Schultern jetzt aufgeteilt hat. Viel mehr Gestalten begannen jetzt Verantwortung zu übernehmen. Und was zuerst einen totalen Schock, eine totale Lähmung ausgelöst hat, wurde letztlich ein Segen, weil die ganze Reformation auf eine breitere Basis gestellt wurde. Vorher war es hauptsächlich alles auf Zwingli zugeschnitten, weil einfach so herausragend war, darum haben wir ja den Begriff hervorragend, nicht? Da ragt jemand hervor mit seinen Talenten und Fähigkeiten. Es war niemand da, der diese Qualitäten von ihm hatte, aber dadurch, dass das jetzt auf viele Köpfe aufgeteilt wurde, wurde es zum Segen für das ganze Land, für Zürich und für die ganze deutschsprachige Schweiz. Das Evangelium hat die Schweiz vorangebracht. Und ein Land, das früher bettelarm war, wo diese Bergbauern sich damit ein Broterwerb sichern wollten, indem sie für andere Heere als Fremdenlegionäre dienen, also ihr Blut praktisch hier eingesetzt haben, dass sie zu einem bisschen Einkommen kamen. Diese Schweiz verabschiedet sich vom Kämpfen und kämpft für Jesus und dieses große Voralpengebiet. Bis hin nach Genf dann, das ist in einer neuen Geschichte, in einem neuen Teil erfahren wir das, wird hier reformatorisch durchdrungen und die Schweiz blüht auf in Europa. Einst ein bettelarmes Land wächst heran durch das Evangelium, durch das Umsetzen der Empfehlungen des biblischen Wortes Gottes, wird ein wirtschaftlicher Segen sichtbar und wächst heran zum reichsten Staat Europas. Wie ging das weiter in der französischsprachigen Schweiz? Das hören wir im nächsten Teil.